Auch militärisch spricht sehr dafür, dass die Ukraine jetzt Frieden macht.
Stehen wir vor einem Durchbruch?
Ich glaube, in dieser Frage wäre Russland durchaus bereit, auch zu verhandeln bzw. Zugeständnisse zu machen.
Und wie erkläre ich den Witwen und Waisen, dass ihre Männer für etwas gefallen sind, was ich jetzt am Verhandlungstisch hergebe?
Es ist ja so, dass die Europäer de facto alle Jahre nichts unternommen haben, was wirklich ein diplomatischer Vorstoß gewesen wäre.
Die Frage der Korruption wirklich in den Streitkräften. Und ich sehe hier persönlich ein Kardinalversagen aus der Europäischen Union, die zwar immer wieder etwas gesagt hat, aber wo ich mich fragen muss, wie genau wird die Verwendung von Mitteln eigentlich wirklich kontrolliert?
Natürlich sagt man in Europa, die Freiheit der Ukraine und die Souveränität steht höher, aber brauchen nicht die Europäer auch ökonomisch dringend einen Frieden?
Die USA haben bislang vom Krieg eindeutig profitiert.
Verhandelt jetzt, bevor das Ganze noch viel schlechter wird.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 29. Sollten die Ukraine und Europa dem US-Friedensplan nicht endlich zustimmen? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 29. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Und wir haben auch heute wieder einen Spezialgast eingeladen, und zwar jemanden, der als Journalist Kriege kennt wie kaum ein zweiter aus der Branche, und zwar Herrn Christian Werschütz. Herr Werschütz ist ausgebildeter Milizoffizier, vor allem aber ist der studierte Jurist und Slawist, Journalist seit knapp 40 Jahren. Und ein Vierteljahrhundert ist er beim österreichischen Rundfunk ORF, die meiste Zeit als Korrespondent, unter anderem auf dem Balkan, vor allem in Krisengebieten und seit 2014 eben auch in der Ukraine. Erst einmal sind wir froh, dass Sie leben, Herr Werschütz, weil Sie kürzlich extrem knapp einem Drohnenangriff entkommen sind. Und zweitens herzlich willkommen in unserer Runde. Ich versuche es auf Ukrainisch. Dobry den, laskavo prosimo.
Dobry den, duže dziakuje za zaproszenie.
Danke Ihnen. Sie sind nicht nur einem Drohnenangriff eben vor kurzem entkommen. Womit Sie auch von sich reden gemacht haben, ist Ihr neues Buch, das rausgekommen ist. Es heißt Frontlinien, 25 Jahre zwischen Krise, Krieg und Hoffnung, erschienen im Verlag Edition A. Da frage ich Sie gleich, Sie leiten Ihr Buch ein mit einem Zitat des antiken griechischen Philosophen Sokrates, der da sagte, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und Sie bezeichnen in Ihrem Buch wörtlich die Demut als wichtige journalistische Tugend. Ich bitte um eine kurze Antwort. Was bedeutet denn das im Zusammenhang mit der Bewertung der aktuellen Friedensverhandlungen für die Ukraine?
Na, das ist sehr einfach. Eigentlich müssten wir jetzt in Washington, in Peking, in Abu Dhabi und in Kiew sein, um Mäuslein zu sein und all diese Winkelzüge zu haben und mitzubekommen, die sich jetzt abspielen. Denn in Abu Dhabi, das wissen wir ja, verhandeln also alle drei Delegationen, die Russen, Amerikaner und die Ukrainer. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, was sich da seit Alaska abgespielt hat, und auch wenn wir uns die Diplomatiegeschichte anschauen, wo wir mehr wissen mittlerweile, wie das beispielsweise bei Gorbatschow und Reagan abgelaufen ist, dann ist das, was wir jetzt machen, bestenfalls Stochern im Nebel. Und wir sind in einer Situation, wo wir eigentlich wirklich Zaungäste sind und warten müssen, was rauskommt. Und daher ist Demut eben so wichtig, Demut vor dem Nichtwissen, dass man sich im Klaren ist, wie weit man eigentlich von diesen Entscheidungsträgern und in diesen entscheidenden Momenten eigentlich wirklich weg ist.
Dann werden wir uns von dieser Demut auch beim Podcast leiten lassen. Es ist ja nicht so, dass die journalistische Branche sich während des Ukraine-Krieges durch Demut ausgezeichnet hat. Es war auch viel Geschrei da, dass die Russen ja bald mal die EU angreifen oder die NATO zerstören wollen. Da picke ich nur einige dieser Aussagen heraus. Wir wollen nüchterner darauf schauen und deswegen haben wir auch Sie eingeladen. Ich schicke voraus, wir nehmen diesen Podcast am Dienstag, den 25. November auf. Und wie Sie schon angedeutet haben, es laufen die Friedensverhandlungen. Die USA sind vorgeprescht mit einem 28-Punkte-Plan. Dann hat sich die EU eingemischt und man hat verhandelt gemeinsam mit der Ukraine, mit den Amerikanern. Inzwischen gibt es offenbar hier auch gewisse Fortschritte. Die Russen haben zum 28-Punkte-Plan gesagt, er sei durchaus akzeptabel. Den europäischen Gegenplan haben sie dann als völlig destruktiv bezeichnet. Am Dienstag, und das haben Sie erwähnt, nämlich am heutigen Dienstag, wurde auch in Dubai eben verhandelt, wobei Sprecher des russischen Präsidenten Peskow gesagt hat, es gäbe hier keine neuen Entwicklungen. Andererseits hat Rustem Umerov, der Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheitsrates, gesagt, es gäbe in Genf eine Übereinkunft in wichtigsten Bestimmungen des ausgehandelten Abkommens. Also wir sind mittendrin, die Ereignisse überschlagen sich. Jetzt frage ich Sie, Herr Werschütz, so intensiv war es in Sachen Friedensinitiative tatsächlich noch nie. Ist man Ihres Erachtens auch entsprechend nah an einem Durchbruch?
Naja, ob man nah an einem Durchbruch ist, das kann ich nicht sagen, weil ein Durchbruch ist erzielt, wenn dann alle Seiten zugestimmt haben und wenn im Decktisch liegen haben. Was aber interessant ist in dieser Frage, ist, dass wir jetzt einen Post, ein Tweet gesehen haben auf X von Donald Trump, der jetzt am 24. auch mit dem chinesischen Staats- und Regierungschef telefoniert hat, also auch über die Ukraine geredet hat. Und real ohne China geht da auch nichts. Also es ist was in Bewegung, aber ich würde einmal zwei Zitate anbringen, wenn Sie mir gestatten. Das eine ist eine Aussage der ehemaligen Pressesprecherin von Präsident Zelensky, die ihn dann verlassen hat, der Julia Mendel, die gesagt hat auf einem Tweet, na, Wasseres wird die Ukraine kaum noch bekommen. Und wir brauchen ja nicht, es ist seit Istanbul immer schlechter geworden. Und das Zweite ist die Entwicklung. Und für die Entwicklung an der Frontlinie geht einfach das, was Toni Pfeffer gesagt hat. Nachdem wir schon weit hinten waren im Spiel Spanien gegen Österreich, hochgewinnen werden wir es nimmer. Und das Spiel ist dann 9:0 für die Spanier ausgegangen. Also auch militärisch spricht sehr dafür, dass die Ukraine jetzt Frieden macht, damit die Russen nicht auch weiter vormarschieren, dass es nicht noch mehr Zerstörungen und Tote gibt.
Wir kommen auf diesen Aspekt, was die Verhandlungsversuche, die vorherigen betrifft, noch etwas später zurück. Ich frage aber auch Sie, Herr Astorf, als Ökonomen, aber auch als gebürtigen Russen. Was denken Sie, stehen wir vor einem Durchbruch?
Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es diesmal zu einem Friedensabschluss kommt, ist höher als je zuvor. Also das Geschehen an der Front, auf dem Schlachtfeld, auch die Tatsache, dass der Präsident Zelensky jetzt geschwächt ist, natürlich durch die Korruptionsgeschichten. Und vor allem, was mich etwas gewundert hat, wie der Präsident Zelensky auf diesen 28-Punkte-Plan reagiert hat. Er hat gesagt, auf dieser Basis kann man verhandeln. Und das ist eigentlich aus ukrainischer Sicht, das ist wirklich so ein Plan, der wirklich sehr große Zugeständnisse vor sich. Das heißt, diese Reaktion von Präsident Zelensky hat aus meiner Sicht, das ist schon eine Wende verglichen mit dem, wie, also verglichen mit der Linie, die er früher vertreten hat.
Jetzt hat es von Anfang an geheißen, der amerikanische Plan sei ja von den Russen diktiert worden. Andererseits stelle ich in den Raum, wenn man jetzt in diesen paar Tagen schon doch einige Abänderungen vorgenommen hat an diesem 28-Punkte-Plan, so würde ich mal sagen, das zeugt doch davon, dass die Russen wohl auch hier Flexibilität eingebaut haben und Verhandlungsspielraum eingebaut haben. Denken Sie nicht auch, Herr Werschütz?
Nun, wenn man einen Plan ausarbeitet, dann geht man dort mit Dingen hinein, wo man weiß, in der Regel, wenn man ein Ergebnis haben will, was kann der Gegner akzeptieren, was kann er nicht akzeptieren und wo muss ich bei beispielsweise Lohnverhandlungen oder Milchpreisverhandlungen hoch ansetzen, damit ich dann das bekomme, was realistisch ist. Ich glaube, das ist auch hier der Fall. Das Zweite ist, ich sehe mit großer Skepsis die Behauptung, die Russen hätten den Plan quasi vorgelegt. Erstens einmal hat das Weiße Haus mitgeteilt, dass Umerov, der von Ihnen bereits erwähnt wurde, bei der Ausarbeitung dieses Plans, und das dauert schon 3 Wochen, auch eingebunden war. Und das Zweite, was sehr interessant ist, einer der ersten Leaks von diesem Plan stammt von einem Abgeordneten der Partei Europäische Solidarität, das ist die Oppositionspartei in Kiew von Petro Poroschenko, von Herrn Goncharenko, der das am 20. November gepostet hat auf Telegram und dann auf Facebook. Also wie der zu dem Plan gekommen ist, da gibt es Gerüchte über die Amerikaner oder was immer, ist unklar. Es ist auch unklar, wer auf wen jetzt wirklich Druck ausüben wollte. Aber es ist ja eigentlich auch nicht entscheidend, ob das jetzt von den Russen oder von den Amerikanern oder von den Ukrainern oder von wem auch sonst immer ist. Wichtig ist, wenn das erste Mal ist, seit Istanbul 2022, dass etwas Konkretes am Tisch liegt, über das man verhandeln kann. Und die Gunst der Stunde gilt es für den Frieden in Europa zu nutzen.
Jetzt können wir kurz herausarbeiten, wobei es natürlich in gewisser Weise auch hypothetisch bleiben wird, aber von den Aussagen aus der Vergangenheit können wir hochschließen, wo die roten Linien der Russen sind. Wir kommen dann auf die roten Linien der Ukraine kurz zu sprechen, aber schauen wir mal, wo die roten Linien der Russen sind. Jetzt frage ich Sie, Herr Astroff, wo glauben Sie, dass hier der Spielraum ist? Ist es die Truppenstärke der Ukraine, wo die Russen ja eine Beschränkung nach oben festmachen wollen? Oder ist es auch die Verwendung der eingefrorenen russischen Zentralbankgelder, wo ich mir aber nicht vorstellen kann, dass sozusagen das Spiel entscheidend ist? Denn ob die Russen jetzt 100 von den gut 200 Milliarden, die eingefroren sind, 100 zurückbekommen oder nicht, ist für die russische Wirtschaft jetzt nicht eine Frage des Überlebens. Oder sehe ich hier was falsch?
Ja, da haben Sie recht. Also diese eingefrorenen Währungsreserven, das ist natürlich unangenehm aus der russischen Sicht. Aber es ist nicht so, dass Russland momentan diese Reserven wirklich braucht, um den Rubel zu stützen oder um die Wirtschaftsaktivität in Russland zu stimulieren, zu fördern. Also ich glaube, in dieser Frage wäre Russland durchaus bereit, auch zu verhandeln bzw. Zugeständnisse zu machen. Ich glaube schon. In anderen Fragen, da stimme ich Ihnen zu. Also ja, NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, ich glaube, das wäre sicherlich eine rote Linie. Donbass, also volle Kontrolle über Donbass wahrscheinlich auch. Ich möchte nur in dieser Hinsicht sagen, dass aus meiner Sicht die Tatsache, dass Russland bereit ist oder bereit wäre oder offenbar bereit wäre, auf die von den Russen nicht besetzten Teile von Saporischschja und Cherson zu verzichten. Ja, das heißt praktisch die de facto Grenze entlang der jetzigen Frontlinie einzufrieren. Aus meiner Sicht wäre es schon auch ein Zugeständnis von der russischen Seite, weil früher hat ja Präsident Putin bis vor kurzem immer gesagt, wir bräuchten eigentlich die Saporischschja und Cherson als Ganze. Also aus meiner Sicht ist das schon ein Zugeständnis.
Jetzt frage ich Sie, Herr Werschütz, was die russischen roten Linien betrifft, sehen Sie das irgendwie anders? Und dann weite ich gleich die Frage aus, wo sind denn die roten Linien Ihres Erachtens seitens der Ukraine?
Also ich sehe das sehr ähnlich. Ich möchte nur noch etwas ergänzen. Ein entscheidender Punkt wird sicher sein, wie geht man beispielsweise mit der Frage um Reparationen, beziehungsweise vor allem auch diese ganzen Klagen, der staatlichen Klagen, wenn Kriegsverbrechen, Kriegsangriffskrieg und so weiter. Also das war ja schon in Istanbul festgelegt, dass man hier auf wechselseitige Klagen verzichtet. Was aber in dem Zusammenhang viel interessanter ist, ist die Frage, wie geht man dann mit Individualklagen um? Denn nehmen Sie das simple Beispiel vom Rinat Achmetow mit seinen Stahlwerken in Mariupol.
Das ist der reichste, ich füge nur kurz ein, das ist der reichste Ukrainer oder zweitreichste Ukrainer. Ja.
Ja, genau. Also von Rinat Achmetow in Mariupol mit seinen Stahlwerken bis hin zu meinem Fahrer, der aus Donetsk stammt und der seine Wohnung verloren hat und dessen Datscha zwischen Mariupol und Donetsk liegt. Also wie gehe ich mit derartigen Fragen um? Also das ist auch sehr interessant. Dann natürlich freie Kriegsverbrechen. Sehe ich auch so. NATO sowieso, das ist ganz klar. Truppenstärke wird man sehen. Da glaube ich, dass mehr Flexibilität möglich ist, schon allein aus dem Grund, dass die Ukraine ja die hohe Truppenzahl gar nicht halten wird können, weil das ja ein finanzieller Aderlass ist. Aber darf ich noch einen Punkt machen als Zugeständnis, der mir natürlich auch auffällt? Das ist schon der erste Satz. Die ukrainische Souveränität wird bestätigt und damit erkennt Russland die Existenz der Staatlichkeit der Ukraine an. Das war bisher auch nicht immer so klar. Also das ist sicherlich keine rein russische Wunschliste, die da zusammengeschrieben wurde.
Und was die Ukraine betrifft, die roten Linien der Ukraine?
Naja, bei den roten Linien der Ukraine ist es sicherlich ein großes Problem, ist sicherlich die Frage der Territorium. Und zwar Territorium in der Hinsicht, dass die Ukraine zwar de facto akzeptieren kann, Territorien, die sie verloren hat, Aber ob sie auch in der Lage ist, sich aus Territorien zurückzuziehen, die sie nicht verloren hat, das halte ich für sehr zweifelhaft. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe mit Leuten geredet, die bei den Friedensverhandlungen für Dayton und andere derartige Konflikte im ehemaligen Jugoslawien dabei waren. Die am meisten gegenterritoriale Zugeständnisse waren, waren die Militärs. Und dann hat der eine Politiker gefragt, ja, aber das ist ja nur ein Millimeter auf der Karte. Darauf hat der Militär geantwortet, ja, das ist nur ein Millimeter auf der Karte, aber das sind Kilometer in der Realität. Und wie erkläre ich den Witwen und Waisen, dass ihre Männer für etwas gefallen sind, was ich jetzt am Verhandlungstisch hergebe? Das ist sicher ein entscheidender Punkt. Und der entscheidendste Punkt in generell ist die Frage, welche Sicherheitsgarantien bekommt die Ukraine vom Westen?
Ich bleibe bei dieser Frage drauf, möchte sie aber anders ausweiten. Und zwar, ich hätte gern von Ihnen gewusst, Herr Werschütz, aufgrund Ihrer langjährigen Tätigkeit in der Ukraine, wie sehr deckt sich denn die Position der Regierung, die ja durchaus auch angezählt ist in der Ukraine, mit der Position der Bevölkerung? Ich schicke voraus, dass ich habe mir angesehen, was die Umfragen in Russland betrifft. Die muss man immer natürlich mit einer gewissen Vorsicht auch genießen, denn in dieser aufgeheizten Zeit sind die Daten wahrscheinlich nicht ganz so zuverlässig, aber eine gewisse Tendenz ist sichtbar. Es ist so, dass die Unterstützung der Aktionen der russischen Armee in der Ukraine nach wie vor sehr hoch ist, nämlich bei 74%. Die Umfrage kommt aus dem Oktober jetzt. Allerdings sind 61% der Befragten für Friedensverhandlungen. Dann kommt noch dazu, dass im Mai 2023, also ein gutes Jahr nach Kriegsbeginn, sagten 52% der Russen, dass sie es gutheißen würden, wenn sich ein Familienmitglied für den Einsatz in der Ukraine, also den Militäreinsatz, melden würde. Das ist inzwischen gesunken auf 30%. Also man kann nicht sagen, dass es gar keine Dynamik gibt. Also eine gewisse Kriegsmüdigkeit, würde ich einmal sagen, findet auch in Russland statt. Wie stellt sich das in der Ukraine dar?
In der Ukraine stellt sich das so dar, dass wir natürlich auch eine Kriegsmüdigkeit haben. Aber wir haben natürlich einen großen Unterschied zwischen der Situation in Frontnähe und der Situation beispielsweise in Lemberg. Auch schon historisch gesehen natürlich vom Nationalbewusstsein. Aber eines kann man einmal ganz klar sagen. Die Bereitschaft, territoriale Zugeständnisse zu machen, ich rede jetzt nicht von verfassungsmäßigen Zugeständnissen, aber zu sagen, wir akzeptieren den de facto Verlust von Territorien, steigt stark an. Über 50% auf jeden Fall, wenn es dafür klare Sicherheitsgarantien des Westens gibt. Weil eben es entscheidend ist, wenn wir sozusagen sagen, wir müssen die Krut schlucken, was kriegen wir dafür? Und das ist natürlich etwas, was ganz entscheidend ist. Wobei man nicht vergessen darf, die Ukraine kämpft, anders als die Russische Föderation, um ihr Überleben. Und der Zustand beispielsweise, der Umgang mit verbliebenen Resten ukrainischer Volksgruppen in den besetzten Gebieten ist also oder mit ukrainischen Gefangenen ist also nicht, was sozusagen vertrauensbildend wirkt. Und daher ist eben dieses Alpha und Omega die westliche Sicherheitsgarantie. Wir haben eine Müdigkeit. Da muss man noch einen Unterschied machen zwischen der Kriegsmüdigkeit an sich, den Willen nicht aufzugeben, aber auch der Bereitschaft, sich an die Front zu melden. Also wir haben leider keine definitiven Zahlen, aber ich habe nur gehört, dass beispielsweise auch bei der Frage von Studentenzahlen heuer es viel schlechter geworden ist, eben weil man erlaubt hat, dass die bis 22 ausreisen dürfen. Also ich glaube, das ist schon ein sehr durchwachsenes Bild, das man da hat, zumal wenn man sieht, wie viele Söldner mittlerweile die Ukraine braucht und vorhin aus Kolumbien anwirbt.
Ich komme kurz zu sprechen auf den Korruptionsskandal, der da aufgepoppt ist vor 2-3 Wochen circa, der die ukrainische Regierung betrifft, wo nämlich ein Ex-Geschäftspartner von Zelensky, der sozusagen offenbar eine Drehscheibe war, wo da 100 Millionen Dollar veruntreut worden seien, der ist inzwischen flüchtig, ein Justizminister musste zurücktreten, die Energieministerin auch. Jetzt ist es nicht so, dass man nicht weiß, dass in der Ukraine Korruption stattfindet, gleich wie in Russland. Die Ukraine steht nach dem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International etwas besser da, aber trotzdem weit unten gereiht auf Platz 105. Was mich mehr interessiert, wenn ich den jetzigen Korruptionsskandal hernehme, nämlich das Timing auch. ist das nicht auch so zu sehen, dass man hier Druck auf Zelensky aufbauen wollte, dass er sich irgendwo anders bewegen muss, dass man das knapp vor dem Hintergrund der Friedensverhandlungen jetzt sozusagen publik machte?
Also ich gehe davon aus, dass die Frage jetzt
an Sie ist. Ja, das ist an Sie, ja.
Schauen Sie, ich glaube, das geht sogar noch viel tiefer. Schauen Sie, NABU und CAP, also diese Antikorruptionsbehörden, wurde unter massivem westlichen Druck geschaffen. Vor einigen Monaten wollte Zelensky die an die Kantare nehmen. Da gab es dann die Proteste und den weiteren westlichen Druck. Und dann gab es einfach einen Machtkampf. Es gab den Machtkampf einerseits mit der Frage dieser Korruptionsbehörden, die man unter Generalverdacht gestellt hat, quasi im russischen Auftrag zu handeln. Es sind ja immer bei allen und jenen, das auch nicht passt, ist der Putin schuld in der Ukraine in dem Fall. Da gibt es übrigens ein nettes russisches Sprichwort, Koschka Prosila Katjat, wettern Putin wie Novat. Also die Katze hat aufgehört, Junge zu werfen und da ist der Putin schuld. Und das Zweite war eben, dass dann das aufgebrochen ist, auch als gewisser Machtkampf getragen von Medien, die in der Ukraine eher Poroschenko nahestehen sollen. Wie sehr dort ausländische Staaten wie die Amerikaner die Finger im Spiel hatten, kann ich jetzt nicht sagen. Aber eines ist ganz klar, es hat eine katastrophale Wirkung in der Ukraine gehabt, wo man am 10., 12. Stock keinen Strom hat und damit auch kein Wasser und kein Lift. Und dann sieht man das, gar nicht erörtert hat man noch die Frage der Korruption wirklich in den Streitkräften. Und ich sehe hier persönlich ein Kardinalversagen auch der Europäischen Union, die zwar immer wieder etwas gesagt hat, aber wo ich mich fragen muss, wie genau wird die Verwendung von Mitteln eigentlich wirklich kontrolliert? Und das schadet Zelensky enorm innenpolitisch.
Weil Sie schon die Europäer erwähnt haben, ich bleibe noch kurz bei Ihnen, Herr Werschütz, bevor ich dann etwas eingehender zur Wirtschaft komme mit Herrn Astrov. Jetzt sind wir uns alle einig, dass natürlich Russland das Völkerrecht gebrochen hat und dass es natürlich niemanden freuen kann, dass Russland damit Gebietsgewinnen belohnt wird quasi noch. Aber was die diplomatischen Offensiven betrifft, würde ich schon gern wissen, wie Sie das aus der Sicht der Ukraine wahrgenommen haben. Es ist ja so, dass die Europäer de facto alle Jahre nichts unternommen haben, was wirklich ein diplomatischer Vorstoß gewesen wäre. Sobald die Amerikaner aber mit etwas beginnen, ernten die Amerikaner Häme oder Vorwurf, dass sie das auch ohne die Europäer ausführen wollten und dass die Europäer nicht am Tisch sitzen. Wie nahmen Sie diese Nichtaktivität Europäer wahr? Und jetzt lehne ich mich weit hinaus. Im vergangenen Herbst hat ja Orban sozusagen eine Initiative gestartet, wo er sofort zurückgepfiffen wurde, wo man heute sagen kann, naja, vielleicht hätte es sogar Sinn gemacht, wenn Orban hier ins Spiel gekommen wäre, weil er ja vermutlich doch mit allen Seiten reden kann. Wie haben Sie das wahrgenommen im Laufe der Jahre?
Also dazu zwei Dinge. Der kleinste gemeinsame Nenner der Europäer war, wir zahlen weiter an die Ukraine und liefern, soweit wir können, Waffen. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist eigentlich wirklich eine Schande für eine Organisation, die den Friedensnobelpreis bekommen hat, dass sie nicht in der Lage war, irgendeinen Friedensplan selbstständig auszuarbeiten, außer im Störfeuer zu schießen. Und das ist ja eigentlich auch die entscheidende Rolle der EU, Frage Sanktionsaufhebungen bzw. ihrer Mitglieder, Sanktionsaufhebungen, eingefrorenes Vermögen und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich haben die europäischen Mittelmächte kein positives Gestaltungspotenzial entwickelt, aber sehr wohl ein negatives, großes Störpotenzial. Das ist das eine. Das zweite ist, auch den Ukrainern ist völlig klar, dass die Europäer jetzt der Hauptfinanzier sind, aber dass sie ohne amerikanische Unterstützung nicht durchhalten können. Und da geht es weniger um Waffenlieferungen, sondern um all das, was Intelligence betrifft, also nachrichtendienstliche Informationen, Zielerfassung, Wargaming, also Vorbereitung von Initiativen, Angriffen und so weiter. Das alles, was von Wiesbaden aus geplant wird, da können die Europäer das nicht kompensieren. Und daher wissen, inklusive Starlink, und daher wissen natürlich die Ukrainer sehr genau, dass in letzter Konsequenz die entscheidende Musik bei den Amerikanern spielt.
Sie haben, Herr Werschütz, eingangs schon gesagt, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen mit diesem Bonbon aus dem Fußball. Aber die Sache ist einfach sehr ernst und man muss ja sagen, dass wir heute im Grunde genommen eine schlechtere Position haben, als sie möglicherweise, sagen wir so, Ende 2022 schon da war. Da hat ja interessanterweise der US-Stabschef, Generalstabschef Mike Milley, hat schon damals den Ukrainern geraten, jetzt zu verhandeln, weil die Situation vermutlich besser nicht mehr werden wird. Sie haben selber gesagt, Istanbuler Abkommen gab es Anfang April 2022. Und jetzt ist aber so, dass die Europäer natürlich im Grunde genommen die Ukraine eher immer animiert haben, weiterzumachen, statt dass sie im Grunde genommen vielleicht auf diese Schiene eingelenkt wären und hier das unterstützt hätten. Ich frage Sie auch, weil Sie in Ihrem Buch, in Ihrem jüngsten Buch erwähnen, oder beziehungsweise behandeln Sie diese Lösungsansätze von der Krise im Zusammenhang mit der Maidan-Revolution von 2014, also Sie spannen einen weiten Bogen bis zu den Minsk-Vereinbarungen und eben hin zu diesem Istanbuler Abkommen vom Spätfrühling 2022. Gibt es für Sie da einen roten Faden, eine Lehre, die sich aus all dem ziehen lässt?
Die gibt es. Ich meine, Maidan war natürlich etwas, was innerukrainisch war. Aber es ist eine Tragödie, wenn man sich diese, glaube ich, 14 Punkte nach wie vor durchliest, dass man das nicht angewandt hat. Und wenn Sie anschauen, dann Minsk und dann Istanbul, es ist die Situation immer schlechter geworden, also die Ausgangssituationen. Und dann kommt, und jetzt haben wir eben dieses Papier vorliegen. Und verstehen Sie, man hat manchmal das Gefühl, die Ukraine setzt auf irgendeine Möglichkeit, sie halt braucht nur so lange durchhalten, bis der Russe zusammenbricht. Und als jemand, der die Geschichte des Russlandfeldzugs und des Ostfeldzugs relativ genau verfolgt hat, wird man da immer kalt über die Schulter, weil am 10. Oktober 1941 hat ein Oberösterreicher im Berliner Sportpalast gesagt, dieser Gegner wird sich nie wieder erheben, und 3,5 Jahre später war er in Berlin und in Wien, und wir wissen, wie das alles geendet hat. Das ist also mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Mark Milley hat offensichtlich Clausewitz befolgt, und Clausewitz sagt auch in seinem Buch von Kriege, man muss einen Krieg vom Ende her denken. Das heißt, was kann sein Endergebnis sein? Und daher hat der amerikanische Generalstabschef auch völlig recht gehabt zu sagen, jetzt wäre eine Art Pattsituation da. Verhandelt jetzt, bevor das Ganze noch viel schlechter wird. Mit viel mehr Opfern, viel mehr Territorialverlusten. Aber man hat ihm nicht gefolgt politisch, und die Rechnung zahlen vor allem die Ukraine heute.
Das heißt, es ist vernünftig und an der Zeit, dass die Ukraine und Europa für den schlechten Frieden, wie er jetzt eben ist, plädieren, als dass sie noch einen schlechteren sozusagen provozieren.
Das würde ich schon aus der Lehre, auch aus dem Ersten Weltkrieg sagen, 1916, hat man da versucht zu überlegen, kann man was tun? Dann hat man gesagt, es sind schon so viele gefallen, nein, wir machen weiter. 1918 war Mitteleuropa zerstört und wir hatten noch viel mehr Tote.
Wir haben jetzt sehr ausführlich behandelt die menschliche Seite dieser ganzen Tragödie, dann die militärische Seite, die politische und die gesellschaftliche, was die Umfragen auch betrifft und was alles für ein Ende des Krieges spricht. Aber wir wollen doch auch ansehen, wie es von der ökonomischen Seite her aussieht und was darf von dieser Seite für eine Beendigung des Krieges spricht. Ganz abgesehen einmal davon, dass Länder wie die Ukraine und Russland, die direkt involvierten, in ihrer Entwicklung um Jahre zurückgeworfen werden. Ökonomisch ist es wohl so, dass trotz Einbußen die Russen den Krieg noch länger durchhalten können als die Ukraine. Oder wie stellt sich das für Sie da, Herr Astorf?
Ich glaube, da sitzt Russland schon an einem längeren Ast. Obwohl es auch viele Probleme momentan gibt. Ja, also es gibt jetzt praktisch eine wirtschaftliche Stagnation. Also nach 2 Jahren von einem Wirtschaftsboom, 23, 24, jetzt stagniert die Wirtschaft. Es gibt natürlich auch, vor allem jetzt in den letzten Wochen, haben wir gesehen, dass die neuen Sanktionen, die von den USA gegen die 2 größten russischen Ölunternehmen verhängt wurden, also gegen Lukoil und Rosneft, sie haben kurzfristig schon einen ziemlichen Schaden verursacht. Also man sieht zum Beispiel, dieser Preisabschlag für russisches Öl ist massiv gestiegen, also wirklich massiv. Es ist nur vergleichbar mit den Preisabschlägen, die man unmittelbar nach der Verhängung des EU-Importembargos gesehen hat, also bis $20 pro Barrel oder zum Teil sogar mehr. Also es gibt schon gewisse Anzeichen von Schwäche auf der russischen Seite, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es zu einer wirklich massiven Krise in Russland kommt. Also die Wirtschaft wird, glaube ich, durchhalten. Auch zum Beispiel die Auswirkung der Sanktionen, die wird mit der Zeit und zwar, glaube ich, relativ rasch nachlassen. Also die Erfahrung hat gezeigt, dass die innerhalb von wenigen Monaten meistens Wege gefunden werden, um diesen Sanktionen auszuweichen, um sie umzugehen. Das hat zum Beispiel gezeigt die Erfahrung gegen das drittgrößte und das viertgrößte russische Ölunternehmen, also Sorgutneftegaz und Gazprom. Also die Sanktionen, die von Präsident Biden im Jänner 25 eingeführt wurden, sie hatten kurzfristig schon einen gewissen Schaden angerichtet, aber dann relativ bald wurden diese Folgen überwunden. Also ich glaube nicht, dass es die wirtschaftlichen Probleme sozusagen hier eine Rolle spielen, warum Russland bereit wäre, einen Frieden jetzt abzuschließen. Das glaube ich nicht.
Und was die Ukraine betrifft?
Naja, bei der Ukraine ist es natürlich so, dass die Größe der ukrainischen Wirtschaft kann man mit der russischen Wirtschaft nicht vergleichen. Also die ukrainische Wirtschaft ist circa zehnmal kleiner als die russische Wirtschaft. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Natürlich, die Ukraine bekommt sehr viel Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung vom Ausland, ja, also von den westlichen Ländern. Auch zum Beispiel diese enormen Verteidigungsausgaben in der Ukraine von über 30% des BIP. Das ist natürlich nur dadurch möglich, dass die Ukraine so viel Unterstützung aus dem Ausland bekommt. Sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Aber natürlich, in der Ukraine ist es auch eine Frage, also man kann nicht alles durch die ausländische Hilfe sozusagen kompensieren oder ausgleichen. Die meisten Soldaten, die sind Ukrainer, ja. Das ist vielleicht weniger eine wirtschaftliche Frage, aber es ist auch eine Frage der Ressourcen, ja. Und natürlich, die Ukraine ist auch bevölkerungsmäßig viel kleiner als Russland. Momentan, glaube ich, es sind nur weniger als 30 Millionen in der Ukraine geblieben, während in Russland sind es immer noch über 140 Millionen. Also auch schon hier sieht man eigentlich einen ganz großen Unterschied im Potenzial. Also nicht nur in der Wirtschaft, aber auch in der Bevölkerung.
Bleiben wir noch bei der Wirtschaft drauf. Wir haben mit Ihnen, Herr Astorf, vor ein paar Monaten in einer anderen Podcast-Folge herausgearbeitet, dass die USA neben China der ökonomische Nutznießer des Krieges sind, auf alle Fälle Vorteile haben, während die Europäer allein schon aufgrund der hohen Energiekosten hier das Nachsehen haben. Und jetzt frage ich, natürlich sagt man in Europa, die Freiheit der Ukraine und die Souveränität steht höher, aber brauchen nicht die Europäer auch ökonomisch dringend einen Frieden?
Also ich glaube, ein Friedensvertrag in der Ukraine würde Europa sicherlich gut tun, ja, weil das würde auch speziell auch zum Beispiel den osteuropäischen, also mittel- und osteuropäischen Ländern, würde das sicher helfen, also auch bei ihrem Image als Investitionsstandort zum Beispiel. Also wir haben gesehen, in den letzten Jahren sind die Investitionen nach Mittel- und Osteuropa schon deutlich gesunken.
Aufgrund des Krieges auch, oder?
Ja, man kann auch sagen, ja, dass teilweise sind das auch die sozusagen...
Dass das ausstrahlt darüber hinaus, ja?
Genau. Das würde diesen Ländern auf jeden Fall helfen. Was die USA betrifft, also die USA haben bislang vom Krieg eindeutig profitiert, kann man sagen, ja. Zum einen dadurch, dass die US-amerikanische Rüstungsindustrie natürlich profitiert hat, so wie immer von den Kriegen. Profitiert die US-amerikanische Rüstungsindustrie, das ist das eine. Und das zweite, die USA verkaufen jetzt viel mehr Flüssiggas, viel mehr LNG nach Europa. Das heißt, sie haben zum großen Teil den Marktanteil vom russischen Gas an sich gerissen. Ja, das heißt, eigentlich wirtschaftlich gesehen hätten die USA überhaupt keinen Gewinn durch diesen Frieden. Ich glaube, das sind vor allem nicht wirtschaftliche Aspekte, die wirklich hinter den Bemühungen von Präsident Trump, einen Frieden zu schließen, eine Rolle spielen. Ja, und das ist das Paradoxe, dass eigentlich die USA, obwohl sie von einem Frieden in der Ukraine wirtschaftlich nichts hätten, sie sich so sehr dafür einsetzen, während Europa, das eigentlich von einem Frieden profitieren würde, wirtschaftlich profitieren würden, sich praktisch querlegt.
Gleichzeitig sehen wir jetzt, dass der Friedensplan natürlich auch eine sukzessive Aufhebung der Sanktionen enthält. Hier ist vieles noch im Unklaren, wie das stattfinden wird. Es werden nicht alle natürlich automatisch gestrichen werden. Frühere Erfahrungen zeigen, dass das gemeinhin sehr lange dauert. Aber ich glaube, dass hier Trump etwas anders tickt und wahrscheinlich eher nach vorprescht. Die Europäer dürften sie wieder zurückhaltender sein. Dennoch ist es so, wenn man sich die russische sozusagen den wirtschaftlichen Diskurs in Russland ansieht, dass Analysten hier sehr wohl bereits durchspielen, welche Auswirkungen denn das hätte. Das ist natürlich auch hypothetisch. Interessant ist, dass im Februar, als Trump zum ersten Mal richtig aktiv wurde mit Gesprächen mit den Russen, die Börse in Russland fast durch die Decke ging und insgesamt eine wahnsinnige Aufbruchstimmung kurzzeitig da war. Das ist jetzt nicht so, weil man, glaube ich, ein bisschen gelernt hat, dass man vorsichtiger ist, bis man Fakten hat. Aber dennoch wird durchgespielt. Also was heißt es für die Wirtschaftsleistung? Was heißt es für die Inflation, die nach wie vor sehr hoch ist? Und beziehungsweise für den Rubel auch und so weiter. Zeichnen Sie uns ein kurzes Bild, Herr Astroff. Was könnte man erwarten bei Aufhebung der Sanktionen oder je nach Aufhebung der Sanktionen?
Also ja, ich stimme Ihnen zu, dass selbst wenn die US-amerikanischen Sanktionen gelockert oder aufgehoben werden, heißt das noch lange nicht, dass die europäischen Sanktionen unmittelbar folgen. Ja, da kann es schon durchaus eine Diskrepanz zwischen den USA und Europa geben. Aber selbst die Aufhebung der US-amerikanischen Sanktionen würde der russischen Wirtschaft eindeutig gut tun. Ja. Weil, also, wir haben auch gesehen, zum Beispiel, dass die russischen Börsen, also auch die Moskauer Börse, reagiert immer positiv. Also, sie haben gesagt, vielleicht nicht so positiv wie noch Anfang des Jahres. Aber trotzdem, man hat immer gesehen, sobald es positive Signale aus einer Annäherung zwischen Putin und Trump kamen, haben die russischen Börsen gut reagiert und umgekehrt. Ja, also das zeigt eindeutig das Vertrauen der russischen Wirtschaftsakteure oder die Einschätzung der russischen Wirtschaftsakteure und auch der russischen Wirtschaft, dass ein Frieden auf jeden Fall gut wäre. Auf der negativen Seite soll man sagen, was vielleicht zu einer großen Wahrscheinlichkeit einen negativen Schock auslösen würde, das wären die gesunkenen Verteidigungsausgaben. Also sie würden zwar nicht komplett auf das Niveau vor dem Krieg gesenkt werden, also auf diese 3% des BIP, die es vor dem Krieg gegeben hat, wird es nicht geben. Schon alleine deswegen, weil auch viele, viele Vorräte an Rüstung aufgebraucht sind und die muss man auffüllen. Selbst wenn es zu einem Frieden kommt, werden die viele Rüstungsbetriebe immer noch mit staatlichen Aufträgen ausgestattet werden. Ja. Aber es ist nachvollziehbar, dass die Verteidigungsausgaben doch etwas sinken würden. Und das würde natürlich schon einen gewissen negativen Schock, zumindest kurzfristig, für die Wirtschaft auslösen. Aber wie gesagt, das wäre nur ein kurzfristiger Schock. Mittel- bis langfristig würde die Wirtschaft profitieren. Auch zum Beispiel dadurch, dass mehrere Kooperationsabkommen zwischen den USA und Russland im Raum stehen. Auch zum Beispiel im Energiebereich. Also die Möglichkeit der Rückkehr von Ölunternehmen, von den US-amerikanischen Ölunternehmen, wie zum Beispiel Exxon, würde der russischen Ölindustrie sehr gut, also wirklich zugute kommen, weil der russische Energiesektor, die russische Ölindustrie sehr stark an die westlichen Technologien und in dem Fall an die amerikanischen Technologien angewiesen, um die Produktionsmengen wirklich aufrecht zu erhalten. Das heißt, da sehe ich eigentlich eindeutig positive Signale.
Also man sieht rundum, dass die Wirtschaft ja auf jegliche Friedensinitiative positiv reagiert. Ich nehme ja auch die Ukrainer her. Das erste Unternehmen, das ukrainische Unternehmen, das dieses Jahr, soweit ich weiß, Ende des vorigen Jahres, an die US-Technologiebörse Nasdaq gegangen ist, Kyivstar Holding, das ist ein Telekommunikationsunternehmen. In der vergangenen Woche ist der Aktienkurs um 30% gestiegen, habe ich nachgesehen. Ich komme zu Ihnen zurück, Herr Werschütz, und eigentlich schon zur Schlussfrage und komme noch einmal auf Ihr Buch zu sprechen. Sie outen sich darin als Kenner von Otto Bismarck und General von Clausewitz. Sie haben es ja selber schon vorhin erwähnt. Und dessen Buch, nämlich Clausewitz' Buch vom Kriege zum Standardwerk für Militärstrategie, zählt. Was haben uns die beiden Preußen zu sagen in Bezug auf den Krieg in der Ukraine und seine Beendigung?
Naja, das Erste, was uns der Clausewitz eben zu sagen hat, ist ein doppeltes. Erstens einmal Krieg, das habe ich erwähnt, Krieg von hinten her denken. Also was kann das Ergebnis sein, wo kann man dann vielleicht doch früher stoppen? Zweitens, wenn Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, wo ist die Politik geblieben, gerade in Europa? Und das ist das, was wir vermisst haben. Aber das Entscheidende bei Bismarck ist eigentlich diese Aussage, dass die er bei einer Rede getan hat, am 3. Dezember 1850 im preußischen Abgeordnetenhaus. Und das ist eigentlich mein Credo. Und das haben leider die Russen wie die Europäer, die Amerikaner und alle missachtet, wo er sagt, und ich zitiere nur das kurze Stück, es ist leicht für einen Staatsmann, sei es im Kabinette, sei es in der Kammer, mit dem populären Winde in die Kriegstrompete zu stoßen und sich dabei an seinem Kaminfeuer zu wärmen oder von dieser Tribüne donnernde Reden zu halten und dem Musketier es zu überlassen, der auf dem Schnee verblutet, ob sein System Sieg und Ruhm erwirbt oder nicht. Es ist nicht leichter als das, aber wehe dem Staatsmann, der sich in dieser Zeit nicht nach einem Grunde zum Kriegen umsieht, der auch nach dem Kriege noch stichhaltig ist. Und das ist etwas, das natürlich für Zelensky ebenso gilt wie für Putin, aber es gilt auch für die europäischen Politiker, die sich sehr wohl überlegen sollten, ob die Schritte, die sie jetzt setzen, gerade auch im Zeichen des Friedensplans oder der Friedensbemühungen, auch standhalten werden als Fortsetzung des Krieges, sollten diese Befriedungsbemühungen scheitern mit all den Konsequenzen für die Ukraine, aber möglicherweise auch mit der Konsequenz für die Frage der Stabilität in den Staaten Europas.
Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und verweisen schon jetzt auf die nächste Folge in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem auffälligen, interessanten Phänomen in und um die russische Wirtschaft, man muss aber jetzt sagen auch in und um die Russland und in und um Ukraine widmen werden, vor dem Hintergrund jetzt dieser sich überschlagenden Ereignisse. Sind Sie wieder dabei? Für heute danke ich Ihnen fürs Zuhören und Ihnen, meine Herren, Herr Werschütz und Herr Astroff, danke fürs Dabeisein. Schönen Tag noch.
Danke.